ARD.
Leistung kann super viel Stress machen, aber gleichzeitig große Glücksgefühle auslösen, wenn man über sich hinausgewachsen ist, etwas erreicht hat, von dem man immer geträumt hat. Deswegen gibt es viele positive Aspekte von Leistung, die muss man mal wieder entdecken.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Mensch. Das freut uns, dass Sie auch den Weg zu uns gefunden haben, weil wir einfach so viel Freude daran haben, uns über die großen Dinge Gedanken zu machen. Hallo Petra.
Hallo Arno. Und über die kleinen Dinge machen wir uns auch gerne Gedanken.
Und die werden dann zu großen Dingen irgendwie bei uns immer. Also irgendwas passiert immer. Heute wird auch, glaube ich, wieder sehr, sehr spannend. Wir machen uns heute Gedanken um das Themengebiet. Ich fasse es mal so zusammen. Arbeit, Leistung, Sinn, Unsinn. So ganz grob. Du hast es vorgeschlagen.
Ich habe das deswegen vorgeschlagen, weil mir aufgefallen ist, dass nach dem Urlaub, aus dem ja jetzt viele kommen, plötzlich das Thema Life-Work-Balance, so nennt man das ja, im Gespräch ist. Und ich mich dann immer frage, wenn da die Arbeit ist und rechts das Leben, wie passt das eigentlich zusammen? Und was bedeutet das eigentlich, dass das doch so ein großes Thema ist, das Leistungsthema? Und zwar auf der einen Seite der Flow der Leistung und die Begeisterung, die man hat, wenn Leute über sich hinaus wachsen, springen, laufen. Und auf der anderen Seite diese große Kritik an der Leistungsgesellschaft und die Sehnsucht danach, über anderes als über Leistung definiert zu werden. Und ich dachte, das wäre mal ein gutes Thema für uns.
Da pieksen wir heute mal rein, mal gucken, was passiert, ob es ein Wespennest ist oder mal schauen. Auf jeden Fall können Sie diese Folge natürlich auch, der Hinweis jetzt nochmal, in der ARD-Audiothek hören. Jederzeit, wann auch immer Sie wollen. Ich dachte nämlich auch, Petra, das stimmt, das ist ein Thema gerade, man hört das ja immer wieder, Work-Life-Balance und auch die Kritik da dran, und das hatten wir beim Thema Generationenkonflikt auch schon so leicht gestriffen, und das gehen wir heute nochmal vertieft an, weil ja die Jungen überhaupt gar nicht mehr richtig anpacken und weil Deutschland wirtschaftlich abschmiert und das ein Ruck kommen muss, so geht das nicht weiter. Oder doch, das, genau, oder das doch, ist, das besprechen wir
so,
heute.
Das ist das eine, das ist so diese kulturkritische Perspektive auf die vermeintliche Arbeitshaltung etwas jüngerer Leute, und auf der anderen Seite, aber durchaus auch durch die Älteren eingespielt, die große Frage, was macht eigentlich Sinn an meiner Arbeit? Wie gehe ich eigentlich damit um, dass ich meine Arbeit gar nicht mehr sinnvoll finde, obwohl ich seit 20 Jahren im gleichen Unternehmen, in der gleichen Behörde, in der gleichen Institution arbeite? Und also diese enge Verbindung von Arbeit und Sinn, die ja historisch überhaupt gar nicht automatisch gegeben war, weil Arbeit ganz lange ja einfach nur die Möglichkeit war, so viel Geld zu verdienen, dass man überleben kann.
Ja, oder weil ich habe auch nochmal, also mir fiel der Spruch ein, Arbeit ist das halbe Leben. Früher war das ganze Leben.
Genau. Also die
1850 noch haben die, glaube ich, 70, 80 Stunden die Woche ihr Leben verdient, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und auch körperlich mit harter Arbeit verdient. Ja. Also es hat sich das, was man mit Arbeit verbindet, also mit beruflicher Arbeit, sehr, sehr verändert. Wir haben sehr viel mehr Freizeit mittlerweile. Und trotzdem ist das Thema Leistungsdruck, Erschöpfungszustand, Fremdbestimmung durch die Arbeit, die Frage, wie sinnvoll ist es eigentlich, viel Geld zu verdienen, ist ein Riesenthema geworden und hat sich aber auf diesen Bereich konzentriert. Und was ich so faszinierend finde, ist, wie sehr mittlerweile Leistung, über sich hinauswachsen, Selbstoptimierung, eng getaktet sein, auch auf die Freizeit ausbreitet, und ob man nicht noch mal ein bisschen genauer hingucken müsste.
Ah, dass man da das Thema auch noch hat, Leistung.
Da hat man das Thema, aber es ist so ein bisschen verschämter, okay. Oder es wird dann auch vielleicht ein bisschen aufgehübscht. Und im Berufsbereich vielleicht ein bisschen runtergeredet. Und es gibt so ein hochambivalentes Verhältnis zum Leistungsbegriff insgesamt.
Darüber reden wir heute. Wie wir hier immer auch grundsätzlich, weil wir schon wieder so gleich reingeprescht sind, weil wir es gar nicht lassen können, Petra, wie wir hier grundsätzlich immer über das Leben reden und den Menschen und das Menschsein in den Mittelpunkt rücken, das passt auch heute hier wieder. Wir wollen ja auch, finde ich, keine Roboter werden, so Arbeitsroboter, sondern uns fragen, wie wollen wir eigentlich leben? Ja, und das machen wir hier in diesem Podcast. Also falls Sie neu sind, nochmal der Hinweis, Bleib Mensch heißt unser Podcast. Schön, dass Sie hier sind. Ich bin Arne Torben Vogts, bin Journalist und Redakteur beim NDR in Hannover, und die Petra ist, musst du sagen, das... Du bist so vieles. Was würdest du hervorheben?
Wenn ich die berufliche Seite hervorheben sollte, bin ich die Regionalbischöfin im Sprengel Hannover der Lutherischen Landeskirche und Mitglied des Deutschen Ethikrats.
Und als solche, ja, Ethikerin, mit einer protestantischen Arbeitsethik? Was würdest du sagen?
Schön, dass du gleich zu Anfang auf dieses schwierige Thema hinweist. In der Tat gibt es ja immer noch das Gerücht, dass der evangelische Hintergrund vor allem der ist, dass Menschen asketisch sind, hochdiszipliniert, mit so einem Arbeitsethos ausgestattet sind, das immer davon lebt, das Paradies und das Schöne im Leben möglichst weit nach hinten zu treiben. Und ein berühmter Soziologe hat Anfang des 20. Jahrhunderts daraus sogar eine ganze Theorie des Kapitalismus gebaut. Hoch umstritten, immer wieder diskutiert. Ich würde aber sagen, so das allgemeine Luthertum neigt dann doch auch den schönen Dingen des Lebens zu. Und das ist auch gut so.
Ja.
Aber gleichzeitig ist es schon so, dass ich merke, ich bin aufgewachsen mit einem Arbeitsethos, was Disziplin und Leistung schon sehr hoch bewertet. Und zwar weniger im Hinblick auf das, was andere anerkennen, also die Noten, die öffentliche Anerkennung, als der Hinweis, ich werde es nie vergessen, dass mein Vater immer gesagt hat, es fühlt sich doch großartig an, wenn man über sich hinaus wächst. Und das ist so ein Leistungsbegriff, der mir jetzt immer wieder nachgeht, wenn ich diese Debatten verfolge. Also ein sehr positiv besetzter Leistungsbegriff. Das hatte durchaus dann auch seine Schatten. Seiten zwischendurch, weil man sich selbst natürlich auch Druck gemacht hat, aber die Erfahrung, dieser Flow, dass etwas plötzlich gelingt, dass man total fokussiert ist darauf, in irgendetwas besser zu werden, dieses Glücksgefühl, das sich damit verbindet, das war mir wichtig, dass wir das einfach auch mal so ein bisschen zum Glänzen bringen.
Ja, da muss ich sofort dann auch jetzt gerade passt an die Olympischen Spiele denken, wo auch danach die Debatte hochgekocht ist. Also es gab ja diesen Medaillenspiegel und dann sagt man, okay, Deutschland hat so schlecht abgeschnitten wie seit der Wiedervereinigung nicht. Andere kleinere Länder sind besser. Und dann, ich habe mit einem Funktionär gesprochen, diese Rechnung findet statt. Die sagen, okay, die Niederlande haben 17 Millionen Einwohner, wir 80, die sind ungefähr genauso reich wie wir. Das kann so nicht ganz stimmen, dass die mehr goldene Medaillen holen als wir. Und der sagte, dass die Leistungskultur bei jungen Menschen wieder etabliert werden muss. Der Begriff Leistung muss wieder positiv besetzt werden, sagte er. Hat er gerade einen negativen?
Also vom Leistungssport habe ich keine Ahnung. Da kann ich nichts sagen.
Ich meine jetzt gesellschaftlich.
Ja, ich glaube jedenfalls, dass das liegt vielleicht auch an dem Blick, wie Eltern und Großeltern auf Leistung gucken, ihre Kinder möglichst vom zu viel Stress und viel Überforderung bewahren wollen, weil sie möglicherweise selber unter diesem Stress auch sehr gelitten haben. Und den Leistungsbegriff positiv zu besetzen, der ja dann eben auch viel mit Disziplin, mit Ausdauer, mit Durchhaltevermögen zu tun hat, daran liegt mir schon auch sehr. Da muss man aber genau beschreiben, was ist eigentlich das, was Leistung großartig macht.
Du hast es eigentlich schon gesagt,
ja,
dieser
das war
Flow
mein
gerade,
Versuch,
diese Resonanz, dieses Selbstwirksamkeit.
Genau, auch diese Erfahrung, ich kann plötzlich was, was ich vor 6 Wochen noch nicht konnte. Ich kann buchstäblich über mich hinaus wachsen, springen, laufen. Das merkt man ja auch, wenn man etwa Musik macht oder Sport oder sich irgendetwas Neues aneignet. Gerade wenn diese Motivation von innen auch kommt und dann nur angeleitet ist, das fühlt sich einfach saugut an.
Wir hatten ja, also für mich kommt das so ein bisschen vor wie auch so ein bisschen was von Kulturkampf, der sich neulich auch entzündete an dieser Debatte Bundesjugendspiele. Ne?
Stimmt, das ist ein gutes Stichwort.
Da war es ja so, dass so auch ein bisschen dieser ganz harte Wettkampf eingepresst in Zahlen, man muss die und die Leistung erreichen, dann gibt es die Punkte und dann gibt es eine Ehren- und Siegerurkunde. Das wurde ja so wirklich ein bisschen abgeschafft, eingedampft, um wenn ich es richtig verstanden habe, um anders zu motivieren, ja, Kinder, die nicht so sportlich sind, sollen trotzdem auch Freude daran haben, auch wenn sie dann nicht zu den strahlenden Siegern gehören. Da gab es viel Kritik dran, weil es so ein bisschen die Leistungsspitze nimmt und das Ganze etwas runternivelliert. Das war so der kritische Ansatz. Und ist das gerade so ein bisschen Zeitgeist?
Wir haben das in ganz vielen Bereichen. Wir haben es ja auch bei der Frage der Schulen. Was ist mit den Leistungsstarken an den Universitäten, im Sport, in der Musik übrigens auch? Und da muss man natürlich ganz selbstkritisch sagen, auch ganz nüchtern, wenn Hochleistung vor allem über Druck und teilweise auch psychische Traumata erzwungen wird, wie wir das ja in Teilen im Leistungssport auch aufgearbeitet haben mittlerweile im Bereich von etwa Hochleistung im Bereich Musik ist das noch viel zu wenig aufgearbeitet. Aber wie kann das sein, dass Menschen Menschen bleiben können und gleichzeitig Hochleistung bringen? Das ist eine interessante Frage, auf die ich gar keine Antwort habe. Aber einfach nur zurückzugehen zu den brutalen Methoden der Vergangenheit, scheint mir auch nicht der richtige Weg zu sein.
Ja, mal gucken, ob wir heute vielleicht irgendwie Antworten finden. Denn es ist ja schon so, dass früher dann du sagst es, Schule oder Beispiel Bundesjugendspiele, da war ja schon der Fokus eher auf die Besten, auf die Spitze, die zu fördern, nach vorne zu bringen. Andere sind dann durchs Raster durchgefallen. Jetzt ist mehr so, liegt der Fokus mehr auf allen, dass man auch die Schwächeren mitnimmt. Und ja, ist das Fortschritt oder Rückschritt? Das ist ja gerade so der Kulturkampf, finde ich, der dahinter so ein bisschen stattfindet.
Ich bin da ganz unentschieden. Ich sehe, dass Kinder und Jugendliche sich über eine bestimmte Art von Wettkampf auch gemobbt oder isoliert fühlen, gerade wenn sie nicht den Körpermaßen und Idealbildern entsprechen. Übrigens gar nicht nur durch ihre Klassenkameraden und Klassenkameradinnen, sondern oft auch durch die Lehrkräfte. Das ist das eine. Und man kann natürlich sagen, wieso gibt es diese Wettbewerbe nicht in Mathe oder in Bio oder in Kunst? Also die sind eben für einen ganz bestimmten Bereich dann auch öffentlich markiert, wo die ganzen Schulen ja auch feiern. Auf der anderen Seite ist Wettkampf oder Wettstreit ja für Kinder irgendwie auch etwas Natürliches. Also wer rennt schneller, wer baut höher und so. Und das sofort zu kritisieren, finde ich auch problematisch, weil man darüber ja auch durchaus mit Vergnügen etwas lernt. Zum Beispiel, dass die eine in anderen Dingen gut ist als ich. Und wenn das gut begleitet ist, glaube ich schon, dass man auch Spitzenförderung machen kann. Das gilt etwa ja auch für den musikalischen Bereich. Also wer heute Geigerin werden will, kann eben nicht mit 13 anfangen und nur einmal in der Woche üben. Und diese Diskussion darüber, wie gerade junge Kinder und Jugendliche Hochleistungen, weil sie sie selber erbringen wollen, so begleitet erbringen, dass sie keinen seelischen Schaden leiden, das finde ich eine zentrale Frage. Das gilt aber insgesamt für alles, was auch gerade in sehr frühem Alter schon mit Leistung verbunden ist.
Ich glaube, wenn es dann auch Zeitgeist ist, ich bin übrigens auch unentschieden da noch zu dieser Frage. Gleichzeitig glaube ich, es liegt auch daran, dass früher einfach die Boomer, die immer Schlange standen, immer wo sie hinkamen, war schon wer anders, dass man da viel mehr Ellbogen und Wettbewerb irgendwie automatisch drin hatte als heute, wo die geburtenschwachen Jahrgänge, wo man alle braucht. So. Und deshalb vielleicht ja auch die Idee, alle zu motivieren, auch die Schwächeren, doch vielleicht gar nicht so verkehrt ist, anstatt aus der Spitze oben die Guten abzusieben und die anderen müssen halt gucken, weil einfach mehr, entschuldige das Wort, Menschenmaterial zur Verfügung stand.
Also das Wort sieben ist ja auch schon seltsam. Ne? Da würde man ja sagen, die einen sind feinkörnig, die anderen grobkörnig. Man könnte ja auch sagen, es gibt eben wirklich Menschen, die in bestimmten Dingen außergewöhnlich talentiert sind und die haben auch ein Recht darauf, gut gefördert zu sein. Und dann gibt es andere, die sind vielleicht in anderen Bereichen gut, die jetzt mit Leistung in dem messbaren Sinne gar nicht so viel zu tun haben. Also wer würde schon Bundesjugendspiele in Sozialkompetenz ausrufen oder in Teamfähigkeit oder so. Deswegen würde ich mich eher fragen, wie kann man alle Kinder und Jugendlichen motivieren, Begabungen an sich zu entdecken und zu fördern? Und das sind möglicherweise Begabungen, für die es schlecht Ehren- und Siegerurkunden geben kann, in denen es aber auch sowas wie Selbstüberwindung braucht, möglicherweise auch ein deutliches Besserwerden, über sich hinauswachsen, auch mit anderen zusammen. Mhm. Und nebenbei das nur so in Nebensätzen, darüber müssten wir mal einen ganzen Podcast machen. Die Schule, wie wir sie heute in Deutschland haben, ist ja in vielerlei Hinsicht auch immer noch sehr an so auswendig Lern- und Leistungsprofilen des 19. Jahrhunderts orientiert. Also könnte man ja auch nochmal fragen, welche Art von Leistung und auch Leistungsstärke bräuchte es eigentlich?
Heben wir das mal, wenn wir hier über Leistung uns Gedanken machen und vielleicht mit der These arbeiten, dass es da auch so ein Kulturkampf gibt zwischen konservativ und liberal, vielleicht heben wir das mal auf einen anderen Bereich, auf einen politischen Bereich. Das gibt ja gerade wieder sehr viel Aufregung um das Bürgergeld. Und die FDP, glaube ich, schlägt gerade vor, das wieder zu senken, nachdem es ja ausgeweitet worden ist. Und das hat mich überrascht. Es gab eine Studie im Zuge des Erfolgs, Umfrageerfolge AfD. Und da war die Frage, neben Migration, was war eigentlich eins der großen Themen, das so viele Wähler zur AfD getrieben hat? Und das war in der Tat die Ausweitung des Bürgergeldes. Und zwar der Eindruck, dass dann den Bequemen, den Faulen, den nicht arbeiten Wollenden das Geld nachgeworfen wird und den hart Arbeitenden werden eher Steine in den Weg gelegt. Also da schwang auch dieses Thema Leistung, finde ich, sehr stark mit bei dieser politischen Debatte.
Ja, man könnte es auf das Leistungsthema beziehen, man könnte aber auch eher sagen, vielleicht sind das Menschen, die den Eindruck haben, meine Leistung wird gar nicht wertgeschätzt. Und ganz nüchtern betrachtet muss man ja sagen, dass das Bürgergeld ja viele beziehen, die gar nicht einen Zugang zu unserem Arbeitsmarkt haben. Ja, also gerade für Geflüchtete gilt das. Da kann man viel, viel zu sagen. Das ist ein ganz eigenes Thema.
Ja, das stimmt.
Da ist in großen Teilen die Leistungsbereitschaft ja enorm groß und gleichzeitig der Raum, diese Leistung zu zeigen, enorm eng. Es hat was mit der Bereitschaft zu tun, sich in dieser Gesellschaft sozusagen arbeiten zu beteiligen. Ich finde aber auch da interessant, dass Leistung vor allem über berufliche Leistung bestimmt wird. Und man dann ja auch sagen muss, es gibt ganz viele Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen beruflich nichts leisten, aber natürlich ganz viel anderes leisten. Wenn man als Mutter alleinerziehend mit 4 Kindern ist, dann kann man ja nicht sagen, die leistet nichts, nur weil sie keiner Berufstätigkeit nachgeht. Mhm. Oder wenn Menschen ihre Angehörigen pflegen. Also das, was Leistung und Arbeit ist, ist ganz stark mit einem ganz bestimmten Segment von beruflicher, bezahlter Arbeit verbunden. Und die ganze Sorgearbeit, die ganze Frage, was Leute neben ihrem Beruf für diese Gesellschaft leisten, fehlt mir in dieser Diskussion.
Ich überlege gerade, wie wir jetzt weitermachen, weil zum Aspekt Arbeit, das können wir ja vielleicht noch gleich vertiefen, Leistung in der Arbeit und Leistungsgesellschaft, lass uns dann da noch bei dem Privaten bleiben. Wie würdest du es denn da, würdest du dann dafür plädieren, dass man auch da etwas Druck rausnimmt und sagt, dass da der Leistungsgedanke irgendwie auch nicht angebracht ist oder muss man ihn nochmal abändern oder neu überdenken?
Ich würde immer da einen kritischen Blick auf den Leistungsdruck werfen, wo der Eindruck entsteht, man müsste einem bestimmten Bild von sich selbst oder anderen entsprechen. Wie viel coole Momente am Wochenende mit dem Handy zu fotografieren sind, wie viel geile Konzerte, besondere Orte man besucht, wie tolle Reisen man macht. Da gibt es einen eigenen Leistungsdruck, über den wir, glaube ich, zu selten reden, der auch ganz viel mit Wettkampf zu tun
hat.
Selbstdarstellung, schöner, besser, weiter zu sein als die anderen, damit man möglicherweise auch überhaupt erst gesehen wird. Mhm. Und stattdessen zu sagen, welche anderen Formen der Leistung gibt es? Also wenn ich sehe, wie Menschen, die leidenschaftlich gärtnern, wirklich bis zur physischen Erschöpfung in der Gestaltung ihres Gartens versinken, dann ist das natürlich Arbeit. Alles andere wäre ja absurd, das nicht als Arbeit zu beschreiben. Aber es ist eine Arbeit, die ihren Zweck in sich selber hat und vielleicht in der Schönheit dieses Gartens oder in der körperlichen Erfahrung, die das hat. Und das ist eine ganz andere Art von Arbeit als die jetzt durch Geld oder öffentliche Anerkennung beglaubigt ist.
Also vielleicht Leistung nicht im Sinne von Druck, weil man irgendeine Erwartungserfüllung betreibt, eine eher äußere, sondern Leistung, auch da dein Gedanke vom Anfang, durch Selbsterfüllung,
Selbstüberwindung vielleicht auch, die Erfahrung selber besser zu werden. Also Menschen, die zum Beispiel sehr spät noch anfangen, ein Instrument zu lernen, etwa mit 60 noch anfangen, Klavier zu lernen, beschreiben das, was Kinder so vielleicht nicht beschreiben können. Mhm. Wie großartig sich das anfühlt, dass sie irgendwann am Ende ihres Lebens dieses eine Stück von Mozart spielen können, das sie ihr ganzes Leben gehört haben. Und dafür arbeiten die, weil sie jeden Tag eine Stunde am Klavier sitzen und üben. Also die Rede vom Training und vom Üben haben ja normalerweise nur für den Sport. Und das gibt's aber auch für ganz andere Sachen. Zum Beispiel dafür, endlich der Liebsten dieses dreigängige Menü zu kochen, was eigentlich eine Nummer zu kompliziert ist. Es gibt ganz viele Aspekte von Leistungen, wo man danach erschöpft und grinsend feststellt, wow, ich war das, ich habe das hingekriegt.
Ich denke, zu häufig komme ich immer auf diesen Begriff Resonanz. Also vielleicht Leistung erbringen, weil man es für sich selbst tut, ist es das im privaten?
Ja, es kann durchaus auch eine Resonanz erzeugen natürlich. Also wenn das Essen, was man gekocht hat, super schmeckt, dann hat man das ja auch für andere gemacht.
Oder wie Bolle üben für den Chor, weil man in 3 Wochen den Auftritt hat und dann mit dem Chor gemeinsam da steht und auch da dann ja auch Leistung abbringt. Und zwar
in der Tat.
Mit viel Druck auch umgehen muss. Ne?
In der Tat, mit Druck umgeht, auch mit einer Situation der öffentlichen Beobachtung und mit Disziplin, sonst kann man in keinem Chor singen. Und gleichzeitig aber mit dieser Flow-Erfahrung nennt man das, also mit einer Seite von Leistung, die dazu führt, dass man sich mega glücklich fühlt. Das kann man sogar bis in die Botenstoffe beschreiben, die im Gehirn ausgeschüttet werden, weil man zusammen etwas Großartiges auf die Beine gestellt hat. Und dann kann man stundenlang nicht schlafen, weil man noch so aufgeregt ist und diese Erfahrung war so toll und so. Und diese Art von Leistungswillen zu fördern und zu überlegen, wie kann man mehr Räume dafür schaffen, dass Menschen diese Erfahrung mit sich selbst wieder machen, das wäre das Ideal meines Erachtens.
Okay, gehe ich mit. Jetzt lass uns aber auch noch überlegen, im Arbeitsbereich. Es ist einfach das große Spielfeld in Sachen Leistung, wie man da vielleicht auch in so einen Flow kommen kann. Und Leistung, ja, das ist jetzt die Frage, genau, ob es eigentlich auch nur geht mit Druck oder auch vielleicht mit weniger Druck. Auch da nähern wir uns dem Ganzen mal an mit ein paar Zahlen, und zwar der wöchentlichen Arbeitszeit in Deutschland. Die liegt bei 34,4 Stunden, liegt unter dem europäischen Durchschnitt. Insgesamt, der liegt übrigens bei 37 Stunden. Insgesamt arbeiten wir 5 Wochenstunden weniger als noch 1990. Und, das habe ich auch noch zum Vergleich mitgebracht, 14 Stunden weniger als 1955. Aber gut, da wollen wir ja eh nicht wieder hin. Ne? Wir hatten ja am Anfang gesagt, Freizeit wird immer mehr.
Ja.
Und ich finde noch aussagekräftiger, das hatten wir auch schon mal bei unserer Folge über die verschiedenen Generationenkonflikte, ist die Arbeitsproduktivität je Erwerbstätigen, auch so etwas wird erhoben, zwischen 1990 und 2015 ist die stark angestiegen, um 25%. Aber jetzt kommt, seit 2015 ist die auf einem Level geblieben. Also in den letzten 10 Jahren keine Steigerung mehr der Produktivität. Die bräuchte es aber, sagen Ökonomen, um sich den Luxus von Work-Life-Balance zu leisten. Darum die Frage, ist es okay, dass wir uns gerade trotzdem so viel Gedanken machen über Work-Life-Balance?
Deswegen, weil wir ja auch über die andere Hälfte reden, nämlich über das, also über die Arbeit und nicht über die Balance nur. Und da müsste man natürlich auch über die Qualität von Arbeit reden und wie Arbeit heutzutage organisiert ist, was Menschen motiviert. Was ich sehe, ist, dass Menschen sich innerlich aus ihrem Berufsalltag verabschieden. Die gehen da zwar hin, und ganz egal, ob es jetzt im pädagogischen Bereich oder im sozialen Bereich oder in der Verwaltung ist, und sind aus irgendeinem Grund, den man sich nochmal genauer angucken muss oder vermutlich aus 1000 Gründen, nicht mehr bereit, mehr als das, was nötig ist, in ihren Beruf zu investieren.
Ich kann dir gleich 2 Gründe nennen, aber mach mal weiter.
Ja, weil Menschen den Eindruck haben, entweder das, was ich gut kann, wird gar nicht gefragt oder es wird nicht wahrgenommen, weil die Arbeitskultur möglicherweise eine ist, die Menschen den Eindruck gibt, es ist total egal, ob ich das jetzt mache oder nicht. Das ist das, was ich besorgniserregend finde, weil die innere Zufriedenheit mit dem, was man tut, natürlich dann rapide sinkt. Und dann entstehen interessanterweise solche Burnout-Phänomene. Sie entstehen gar nicht unbedingt, weil jemand mal eine Weile 80 Stunden in der Woche arbeitet, um ein großes Projekt fertig zu kriegen, sondern durch diese innere Unzufriedenheit sehr viel Zeit des eigenen Lebens, obwohl es weniger ist als vor 20 Jahren, in einen Kontext zu verbringen, wo man weder gesehen noch mit dem, was man kann, in irgendeiner Weise geachtet ist.
Du hast komplett recht. Ich grätsch da mal rein, denn das Krankenkassen erheben das immer, weil die sich ja auch fragen, warum ist der Krankenstand so hoch? Übrigens, kurz mal, wie viele Krankheitstage fehlen Erwerbstätige im Schnitt pro Jahr?
Gute Frage, du hast es bestimmt recherchiert.
19.
Wow.
Tendenz steigend, aber also in anderen vergleichbaren Ländern gab es auch so einen Peak nach Corona, aber geht wieder runter. In Deutschland geht es die ganze Zeit weiter hoch. Also es steigt und steigt und steigt, und du hast exakt recht, es wurde dann gefragt, also die Mitglieder der Krankenkassen, woran liegt's? Fast 60% der Beschäftigten gaben zu, sich krank zu melden, ohne krank zu sein. Also was fehlt dann stattdessen? Und du hast total recht, 25% sagen, es macht eh keinen Unterschied, ob ich komme oder nicht. Das hat mich auch umgehauen, das muss fürchterlich sich anfühlen.
Ja.
Und 30% sagen, warum soll ich eh hin, wenn doch eh alles bergab geht? Also nochmal im gesamtgesellschaftlichen
Kontext. Im Sinne
Kontext.
Der sich selbst vollziehenden Prophezie.
Ja, oder Deutschland schmiert irgendwie ab, und warum soll ich dann eigentlich noch zur Arbeit gehen? Auch irre. Also ich benenne das jetzt nochmal, was du gerade schon angedeutet hast, um auch diese Frage nach Sinn und Unsinn nochmal zu stellen, auch bei der Arbeit, die sich für viele offenbar stellt.
Also die eine Frage ist, wie Arbeit organisiert ist, und da gibt's viele Hinweise, dass sie jedenfalls immer noch so organisiert ist, dass Menschen nicht den Eindruck haben, sich wirklich mit ihren Ideen einbringen zu können, und das ist auf Dauer entmutigend. Das ist auch eine Frage von Führungsstilen. Man sieht das etwa in anderen Ländern auch, wenn es darum geht, wie etwa Eltern von jungen Kindern arbeiten können. Die Kita-Versorgung ist so, dass junge Eltern immer gehetzt sind, immer Sorge haben müssen, dass sie ihre Kinder nicht gut begleitet wissen, und am anderen Ende des Alters diejenigen, die parallel eben die Sorge für alte Eltern haben. Dafür gibt es wenig Verständnis im Alltagsleben. Und was ich manchmal denke, ich bin sonst immer super kritisch, was so ein emphatisches Wir angeht. Mhm. Aber wenn es mehr gelingen würde, so ein Arbeitswir auch zu erzeugen, und ich meine jetzt nicht so im Unternehmensberater-Jargon mit irgendwelchen coolen Maßnahmen oder so, sondern wenn sich wieder vermitteln würde, wir machen hier gemeinsam etwas für, dann könnte sich vielleicht auch die eigene Arbeit wieder anders gestalten. Es gibt immer noch wenig Sinn für sowas wie Zusammenarbeit. Was bedeutet das eigentlich? Wie organisiert man das eigentlich? Ich kenne es für meinen eigenen Bereich. Ich kenne es ein bisschen aus dem Bereich auch der Verwaltung, dass Leute sehr motiviert, hochkompetent ausgebildet dann in so einen Kontext einsteigen und nach 10 Jahren sagen, nichts von dem, wofür ich ausgebildet war und was ich mal wollte, kann ich hier sehen oder umsetzen. Und das ist natürlich deprimierend.
Du hast gerade gesagt, welche Erzählungen kann man haben, um alle zu bündeln und hinter der sich alle versammeln und sagen, okay, komm, wir gehen jetzt wieder nach vorne. Ne? Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
An dem Punkt bin ich auch gelandet. Und weißt du, was mir da eingefallen ist? Ich glaube, das war Neue Deutsche Welle. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Geier, Sturzflug, Bruttosozialprodukt. Ja. Und dann habe ich mal geguckt und das war in der Tat damals, passt zeitliche Koinzidenz mit dieser geistig-moralischen Wende der schwarz-gelben Bundesregierung.
Helmut Kohl.
Ne, also weg von sozialliberaler Politik von Kanzler Schmidt, und Helmut Kohl kam dann um die Ecke und hat gesagt, wir mit der CDU machen wieder hier auf Leistung. Und lustigerweise, kurios, während des Wahlkampfs wurde der Titel nicht im Radio gespielt, weil die Sender befürchteten, dass ihnen Stimmungsmache vorgeworfen wird. Und einen Tag nach der Wahl Helmut Kohl zum Bundeskanzler traten Geier Sturzflug erstmals im Fernsehen auf. Mit der Hymne sozusagen dieser in Anführungszeichen geistig-moralischen Wende. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Krass, Mediengeschichte als Gesellschaftsgeschichte.
Oder?
Wow.
So, und deshalb kam ich da gerade drauf. Ich wusste es auch nicht. Und deshalb, ich weiß nicht, also brauchen wir wieder... Es wird ja so viel immer geremixed, alte Hits, neue brauchen wir.
Also ich
eine neue
mal,
Hymne.
Ja, vielleicht brauchen wir das vielleicht auch nicht. Also ich würde es mal eher struktureller formulieren. Was ich höre von Freundinnen und Freunden, die sich da deutlich besser auskennen, dass sie sagen, es gibt zum Beispiel wenig Sinn dafür, unternehmerisch tätig zu werden. Also junge Leute werden wenig ermutigt, eigene Ideen ökonomisch durchzusetzen, Unternehmen zu gründen, ins Risiko zu gehen, dafür auch Geld zu finden. Sondern es gibt so ein hohes Bedürfnis, bleib möglichst sicher, denn wenn du unternehmerisch scheiterst, bist du gescheitert. Also es gibt wenig Risikokultur im weitesten Sinne. Das ist das eine. Und das andere, es gibt wenig Sinn dafür, dass wir in Deutschland ja vor allem eines haben, eigentlich ursprünglich mal. Das sind nämlich Ideen, Bildung, also ne, von der Ingenieurskunst über die Wissenschaften, um so eine Gesellschaft auch weiterzuentwickeln. Und dafür gibt es wenig Sinn und auch wenig Akzeptanz dafür, dass es dafür langen Atem braucht, finanzielle Unterstützung und so ein Geist, der sagt, mach das mal, und wenn du scheiterst, gibt es Möglichkeiten, es dann neu und anders zu machen. Also es ist auch so eine kulturelle Prägung, die sehr stark auf Sicherheit geht. Das gilt übrigens auch für den kirchlichen Bereich. Also dass man eher denkt, wir müssen das Vorhandene gerade noch so retten, anstatt zu sagen, wir versuchen es jetzt mal anders. Und dieser Spirit, also dieser Geist, zu sagen, wir haben so unendlich viele Möglichkeiten in diesem reichen Land, Dinge auszuprobieren, Dinge neu zu machen, von denen wir noch gar nicht wissen, dass sie uns irgendwann mal helfen könnten. Dafür mehr Platz zu geben, das würde ich mir oft wünschen.
Mit einem Wort Aufbruch.
Ja, und auch Kreativität nicht als etwas zu begreifen, was irgendwelche künstlerischen Hochbegabungen haben, sondern was eine Form von Arbeit ist.
Und eine Frage noch, finde ich, brauchen wir auch mehr Druck? Also wir hatten ja gerade das mit den Krankmeldungen, Krankenstand in Deutschland plus 50% seit 2015, in anderen Ländern rückläufig. Da gibt es aber auch keine Lohnfortzahlung. Also selbst in Schweden, da gibt es für den ersten Krankentag gar nichts, danach 80%. Also es gibt weltweit kein Land, das so großzügige Lohnfortzahlungen hat. Also müssen wir auch uns ein bisschen weniger in Watte packen? Das meine ich mit dem Druck.
Das ist eine interessante Frage, ob das wirklich hilft, dass Leute sich weniger aus dem Arbeitsleben rausklinken, und wenn es auch nur für 3 Tage ist, das kann ich nicht beurteilen.
Weil, warte, lass mich noch kurz zuschicken, bevor du das, denn, das fand ich, das, da habe ich gedacht, hat mich fast umgehauen. Genau, es gibt Ökonomen, die sagen, hätten wir nicht so viele Krankmeldungen, hätte Deutschland 2023 keine Rezession durchlebt.
Wie gesagt, ich kann das nicht überprüfen, ja. Vermutlich gibt es auch Gegenstudien. Es leuchtet in gewisser Weise ein. Mich interessieren eigentlich die mentalen Zustände dahinter eher, weil ich eben keine Ökonomin bin. Und ich weiß nicht, ob die Rhetorik von in Watte packen das Richtige ist, denn das sind ja auch große Errungenschaften. Die Frage ist ja eher, was bräuchte es für, ich sag's jetzt mal, Belohnungssysteme, Anerkennungsformen, damit das sich für Ausgaben für etwas, was mehr ist als ich selbst, sich lohnt. Und zwar nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch als etwas, was gesellschaftlich hoch anerkannt ist und was nicht sofort unter dem Verdacht steht, da will jemand besser sein als die anderen, da will jemand sich erheben, was Besonderes sein oder so. Also gegenüber so einer falschen Nivellierung auch diejenigen zu fördern, die ehrgeizig sind, die Lust darauf haben, was zu erreichen. Eher in diesem Sinne, dass Erfolg nichts ist, wofür Menschen sich dann schämen müssen, weil Erfolg ja auch nicht automatisch nur heißt, ich mache das für mich. Es könnte ja auch sein, dass jemand sehr erfolgreich für andere sein will. Und da gibt es meines Erachtens mental durchaus ziemlich viel Arbeit.
Ja, das sehe ich auch so. Also dann lass uns mal festhalten, du hast zum einen gesagt, für sich auch ein bisschen mehr das tun und in so einen Flow kommen. Und den Gedanken gerade fand ich auch sehr schön. Mut dazu, Leistung zu zeigen, Erfolg zu haben und das auch zu feiern und auch gefeiert werden. Ohne diese so leichte Neiddebatte, die schnell aufkocht, gerade in Deutschland. Auch ein Klischee, aber ein bisschen was ist halt auch dran.
Ja, es liegt vielleicht auch daran, dass wir immer glauben, Erfolg zeige sich an der Größe des Autos. Und möglicherweise sind das ja auch so vergangene Statussymbole. Und da müsste man gegebenenfalls auch nach neuen Formen der Anerkennung suchen. Das ist jetzt sehr ins Blaue gesprochen und viel zu allgemein. Und es werden bestimmt drei Arbeitsökonomen sagen, ihr habt ja einen Knall und ihr redet über was, wovon ihr nichts versteht. Aber der mentale, also wenn man so will, der geistige, auch der seelische Hintergrund des Ganzen interessiert mich eben. Wie sehr so die apokalyptischen Reiter, die durchs Fernsehen jagen, dann etwas machen mit der Art, wie wir morgens aufstehen und in unseren Alltag gehen.
Mhm. Ich fühle mich angesprochen, denn ich habe mir genau diese Gedanken ja auch gemacht. Also wie kann man den Begriff Leistung positiv besetzen, ohne dass es automatisch einfach nur das alte Rezept, okay, mehr Druck ist. Und wie kriegt man so dieses Schwarzmalen und dieses Negative raus, wenn so viele Leute sagen, dass es ja eh keinen Unterschied macht, ob sie zur Arbeit gehen oder weil insgesamt der Laden ja eh abschmiert, warum soll ich dann hin? Also das finde ich ganz fürchterlich und dann doch lieber eher statt Schwarzmalerei mit Freude ranklotzen, so, also.
Ja, oder es umgekehrt so sehen, dass man einfach mal sagt, es kommt auf dich an. Also es kommt wirklich auch auf dich an. Vielleicht in einem ganz kleinen Ausschnitt, aber ohne dich bleibt hier etwas unbearbeitet, ungesehen, ungefördert, ungelehrt, unorganisiert. Das muss man dann aber auch irgendwie plausibel machen.
Das
also,
stimmt.
Ja, ohne also dich ist der NDR eben nicht der NDR, der jetzt ist.
Ja, oder ohne wer so. Oder ohne wer auch immer gerade welchen Job auch immer ausübt, er wird gebraucht. Es wird gebraucht. Alle werden gebraucht. Und das ist ja in der Tat gerade auch eigentlich so bei dem Arbeitsmarkt so. Also, ne?
Es ist ja jetzt nicht so, dass man auf der Resterampe steht. Ja, eigentlich werden alle gebraucht und noch viel mehr. Und dafür braucht es aber auch systemische Möglichkeiten, dass Menschen den Eindruck haben, das ist auch in irgendeiner Weise wirklich gewollt und nicht einfach nur so eine Podcast-Rhetorik von uns, die wir keine Ahnung haben.
Vielleicht haben Sie ja mehr Ahnung. Also wenn Sie die zündende Idee haben, wie man Leistung wieder positiv besetzen kann, um den Karren rauszuziehen und nach vorne zu gehen, dann schreiben Sie uns an unsere E-Mail-Adresse bleibmensch@ndr.de. So, und diese Folge, die können Sie natürlich auch wieder in der ARD-Audiothek hören und auch unseren Podcast dort abonnieren, das würde uns sehr freuen. Und wenn Sie dann, ein Tipp noch, schon mal da sind, dann hören Sie doch auch passend zu unserem Thema rein in den ARD-Podcast. 4-Tage-Woche, geht das für alle? Von Plus Minus. Da beschäftigen sich die Kollegen mit der 4-Tage-Woche. Wäre das wirklich ein Modell für uns alle, nach allem, was wir jetzt gerade gehört haben? Und würde das wirklich funktionieren? Plus Minus, der Podcast, ebenfalls in der ARD-Audiothek. So, und jetzt Petra, frisch ans Werk. Meine Liebe, so schön, dass immer hier mit dir ist. Wir müssen jetzt wieder ranklotzen.
Aber sowas von. Da draußen wartet jede Menge Arbeit.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Petra, bis dahin, mach's gut.
Ciao.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.